Salvete, liebe Freundinnen und Freunde der römischen Geschichte. Willkommen zu einer neuen Episode von Salvete, römische Geschichte erleben, dem Podcast des Römischen Freilichtmuseums Hechingen-Stein. Hier tauchen wir tief in die Vergangenheit ein, spüren alten Geschichten nach und machen Geschichte erlebbar. Und heute ganz besonders wörtlich. Stellt euch vor, ihr haltet ein römisches Fibula, einen prächtigen Legionärsring in den Händen oder tragt sogar ein Kettenhemd mit römischen Torques darauf. Und es fühlt sich an, als kämen sie direkt aus einem antiken Grab, beziehungsweise es fühlt sich echt an. Aber nein, es stammt aus den geschickten Händen eines Mannes, der sich ganz der Kunst der archäologischen Replik verschrieben hat. Markus Neidhardt von replik.de. Wir haben uns getroffen, oder wir hatten das Glück, ihn bei unserem letzten Römer im Schein der Fackeln mit dabei zu haben. Oder dabei gehabt zu haben. Heute spreche ich mit ihm über seine faszinierende Arbeit. Wie schafft er es, die Vergangenheit so greifbar zu machen? Warum sind seine Werke für Museen und Reenactoren auf Englisch so besonders wertvoll? Und welche Herausforderungen bringt dieses besondere Handwerk mit sich? Also macht es euch bequem, lehnt euch zurück. Wir reisen gemeinsam durch die Welt der historischen Repliken. Valete et audite. Markus fertigt wissenschaftlich fundierte Repliken in hoher Qualität, die auf archäologischen Funden basieren und es Museen ermöglichen, Exponate realistischer und greifbarer zu präsentieren. Da viele Originalfunde zu fragil oder zu wertvoll sind, um dauerhaft ausgestellt zu werden, bietet er eine hochwertige Alternative, exklusive Nachbildungen, um diese Artefakte dennoch anschaulich zu zeigen. Ein großer Vorteil seiner Arbeiten ist die Interaktivität, sprich Besucher können die Repliken oft anfassen und ausprobieren, wodurch eine direkte Verbindung zur Vergangenheit hergestellt wird. Darüber hinaus bietet er individuelle Anfertigungen an, die exakt auf die Ausstellungskonzepte der Museen abgestimmt werden können. Aber nicht nur für Museen sind seine Arbeiten von Bedeutung, sondern auch für die Reenactoren. Seine Repliken sind besonders in der Reenactment-Szene gefragt, da sie eine hohe Authentizität besitzen. Der Reenactor an sich legt großen Wert auf historisch korrekte Darstellung und die Nachbildungen von Markus entsprechend einfach Originalfunden, was eine möglichst realistische Darstellung ermöglicht. Neben der historischen Korrektheit sind seine Repliken auch für den praktischen Einsatz konzipiert, wenn sie aber auch oft zu schade sind, zum Beispiel im Kampf eingesetzt zu werden. Sie sind im Gegensatz zu empfindlichen Originalen auch für Alltagsspiele in historischen Lagern geeignet. Zudem deckt sein Sortiment eine Vielzahl an Epochen ab, von Kelten über Römer bis hin zu Wikingern und Mittelalter. Also er ist da höchst flexibel und variabel. Da Originale oft unbezahlbar oder nicht genügend verfügbar sind, ermöglichen seine Repliken den Reenactern, sich mit authentischem Schmuck und Ausrüstungen auszustatten und dabei Geschichte lebendig zu machen.
Ja, also mein Name ist Markus Neidhardt. Ich bin mittlerweile stattliche 52 Jahre alt. aber auch schon seit Ewigkeiten im Reenactment-Geschäft unterwegs. Angefangen habe ich in den 90ern mit einer Ausbildung als Bankkaufmann, also wirklich was vollkommen Artfremdes. Aber ich muss mich dann eben nach dem Zivildienst entscheiden, wie es beruflich weitergeht, und habe mich dann für ein Studium entschieden. Also was komplett anderes, weg vom, von der Finanzwelt, von der modernen Welt hin zur Geschichte. Und ich habe vorhin Frühgeschichte studiert, also wirklich was Archäologisches, was Fundiertes. Mit dem Problem, wie kann ich mein Leben damit finanzieren? Es ist also so, dass das wirklich eine brotlose Kunst ist, wenn man nicht gleich wirklich gute Verbindungen hat in die Welt der Wissenschaft, in der Universität, an Forschungsgesellschaften, in Museen arbeiten. Aber die Planstellen sind halt wirklich sehr eng gesetzt, und damit wirklich eine Familie zu ernähren, ist schwierig.
Ja, und wie kam es dann? Ich meine, zuerst vom Banker übers Geschichtsstudium, und jetzt machst du zwar was, was mit Geschichte zu tun hat, aber doch wieder was ganz anderes.
Ja, der Punkt war, ich musste ja irgendwie dann überleben, also mein Studium finanzieren. Und was mich schon immer in der Archäologie so ein bisschen gestört hat, man sieht zwar so die Sachen in den Vitrinen, aber man kann relativ nur schwer die Rekonstruktionen sich vorstellen. Wie hat sowas funktioniert? Wie hat sowas ausgesehen? Wie funktioniert eine Gewandspange? Wie hat ein Gürtel funktioniert? Also in den 90ern gab es diese Reenactment-Szene ja noch gar nicht. Das war wirklich so, das waren ein paar Individualisten, die was gebastelt haben und dann geguckt haben, wie es archäologisch funktioniert. Und ich habe dann angefangen, die Mittelalterszene war damals gerade so ein bisschen am Entstehen, dann aus Zinn Sachen nachzuarbeiten, die ich mal wirklich haptisch anfassen konnte. Und die sind auch eigentlich ganz gut angekommen bei den Leuten. Ja, ich habe dann diese Zinnproduktion im Laufe der Zeit umgestellt auf Bronze, um noch authentischer arbeiten zu können. Und so hat sich diese ganze Geschichte dann wirklich Stückchen für Stückchen weiterentwickelt.
Stichwort Reenactment. Du bist ja jetzt auch sehr bekannt beim Reenactment. War das jetzt auch was dich vorher schon interessiert hat, als du noch schon studiert hast? Hast du dich da auch schon interessiert, oder kam das jetzt erst dann mit dieser Mittelalterszene?
Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, da kam so ein bisschen der Bankkaufmann durch. Ja, man muss halt wirklich gucken, so schön so ein Hobby ist. Und ich bewundere andere Leute, die das wirklich mit viel Herzblut und Geldinvestment auch machen. Aber ich muss halt von irgendwas leben. Ja, und ich habe dann wirklich, wie gesagt, angefangen, in der Mittelalterszene erstmal Fuß zu fassen, die ja damals auch echt noch am Entstehen war. Und hatte dann irgendwann Kontakt zu einer Römergruppe, die in Groß-Krotzenburg war das damals, am Main, wo auch ein Liebeslager war. Die hatten dann ein Stadtfest. Und da bin ich halt mal dann hingefahren, habe mich vorgestellt. Und mit dieser Römergruppe war ich dann wirklich 20 Jahre lang unterwegs, weil mich das so fasziniert hat, diese Reenactment-Geschichte. Und weil ich auch sehr viele Leute getroffen habe, die mit Herzblut bei der Thematik sind und die auch archäologisch interessiert sind. Die also nicht nur versuchen, da irgendwie ein Spektakel aufzuziehen mit einem Fell auf den Schultern, sondern die wirklich fundiert archäologisch arbeiten und Rekonstruktionen anhand von Originalstücken vornehmen.
Also ich stelle mir vor, dass du das ja schon auch mit Leidenschaft und Herzblut machst, weil deine Sachen, die du machst, die sind ja quasi der Goldstandard in der Szene. Ne? Und ich denke, ich könnte es nicht, wenn ich nicht ein gewisses Faible oder das Interesse an dem Ganzen hätte.
Ja, durch mein Studium habe ich natürlich auch einen gewissen Anspruch an die Sachen. Ja, ich habe die Originalsachen gesehen, ich habe es in der Hand gehabt und auch die Zusammenarbeit mittlerweile mit vielen archäologischen Instituten, mit Museen, die fordern natürlich auch einen gewissen Standard. Und ich habe auch den Anspruch selbst. Also ich möchte nicht irgendwie was machen mit Massenware, die halt nur entfernt irgendwie römisch aussieht oder mit ein bisschen keltischem Tralafiti, sondern mein Steckenfeld ist halt wirklich die Archäologie in die Gesellschaft zu bringen. Wobei das nicht so wirklich gut gelingt, muss ich gestehen. Also bei solchen Veranstaltungen wie dieser hier in Hechingenstein ist es so, dass wirklich das laufende Publikum relativ wenig mit den authentischen Sachen anfangen kann, tatsächlich. Und ich würde sagen, 90-95% meiner Kunden kommen tatsächlich auch aus der archäologischen Szene und aus der Reenactment-Szene, die dann die Ausstattung brauchen für ihre authentische Darstellung.
Aber Authentizität, könnte es daran liegen, dass das normale Publikum, also das große, wie soll ich sagen, der große Markt daran gar nicht so interessiert ist. Das ist eher so was Nischiges, oder?
Ja, definitiv. Leider ist das so. Also es ist nicht wirklich in der Gesellschaft angekommen. Bei einer Veranstaltung wie einem Mittelaltermarkt bin ich heute komplett auch falsch aufgehoben. Ja, also das hat sich mittlerweile gezeigt, dass ich mit meinen speziellen Sachen auch ein spezielles Publikum brauche, die eine gewisse archäologische Vorbildung haben, auch die auch Interesse an den Sachen haben. Ich versuche natürlich durch die Erklärung der Herstellungstechniken, der archäologischen Hintergründe so ein bisschen Bildung zu vermitteln. Und bei vielen Leuten fällt das auch auf interessierten, fruchtbaren Boden. Aber man muss wirklich sagen, dass leider die Mehrheit der Bevölkerung mit Geschichte nicht viel anfangen kann und eher Entertainment und Spektakulum erwartet.
Stichwort Technik, Reproduktion. Ich stelle mir vor, dass du dir da schon einiges erarbeiten musstest, um diese Repliken, die du machst, in dieser Qualität herstellen zu können. Hat das auf Anhieb geklappt oder musstest du da viel experimentieren?
Also zurückblickend muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich, wenn man auf andere Leute hört, nicht so 100% talentfrei bin. Also mir liegt das schon sehr, die Arbeit mit Bronze. Ich konnte mir das früher überhaupt nicht vorstellen. Also früher fand ich Holz ganz toll und Schreinerarbeiten wären für mich wahrscheinlich so die erste Wahl gewesen. Aber ich bin da so ein bisschen dazu gekommen wie Jungfrau zum Kind. Ich habe von Metallverarbeitung auch nicht wirklich viel Ahnung gehabt. Das kam wirklich stückchenweise, wie gesagt, am Anfang mit Zinnprojekten. Dann musste ich die Sachen anfertigen lassen in Bronze. Das war mir zu teuer. Dann habe ich dann selbst in eine Gießanlage investiert und die Sachen experimentiert. Und man setzt halt auch immer wieder neue Level. Wenn ich jetzt durch ein Museum gehe, schaue ich jedes Mal nach anderen Geschichten, die mich interessieren. Mal sind es die Fibeln, mal die Gürtelsachen, mal medizinische Instrumente, mal Salbgefäße, mal Löffel und Besteckteile. Also ich habe immer einen anderen Fokus und möchte auch mein eigenes Sortiment frei entwickeln. Also ich möchte weniger Aufträge haben von Leuten, die sagen, oh, ich suche was, ich hätte gern irgendwas, und ich möchte eigentlich in erster Linie schon mein eigenes Interesse ausleben. Also wenn ich Götterfiguren sehe in Museen und ich finde die eigentlich faszinierend, dann habe ich halt die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, das wirklich wieder aufleben zu lassen für mich zu Hause. Und das ist eigentlich auch der Hauptantrieb. Und ich freue mich drüber, wenn Leute die auch haben wollen, dass ich dann verkaufen kann. Aber im Wesentlichen ist schon auch der eigene Antrieb das Hauptinteresse.
Also woher nimmst du dann deine Inspiration und deine Ideen?
Also früher war das wirklich so, dass die Besuche in den Museen wirklich Stoff für zwei Leben geliefert hätten. Und heute mit dem Internet ist es natürlich noch viel, viel stärker, dass man bei Bildersammlung, bei Bildersuchen auf Pinterest und sowas Sachen findet, die man in den Museen halt nicht sieht. Also es sind dann Sachen aus Privatsammlungen, aus Museen in den USA oder in Kanada, die über die Fachliteratur auch noch sehr schwer zugänglich sind. Und dann findet man wirklich Inspiration ohne Ende.
Ja. Und wie gehst du dann vor, um dann letztendlich zu deinem fertigen Produkt, zu deiner Figur, Statue, Fibel oder sonst wie zu kommen?
Da gibt es verschiedene Ansätze. Also ich arbeite ja auch mit verschiedenen Museen zusammen, die beispielsweise Sachen repliziert haben möchten für die Ausstellung. Und wenn wir uns da einig werden, dann bekomme ich auch ein Originalstück, das dann entsprechend in Silikon abgeformt und rekonstruiert werden kann. Bei teuren Sachen, die die Museen natürlich nicht so gerne rausgeben wollen, bleibt modernerweise ein 3D-Scan mit einem 3D-Druck als Ausgangsposition für eine Rekonstruktion so der Stand der Dinge. Aber bei wirklich ganz vielen Sachen ist es so, dass man da freihand arbeiten muss. Wenn man Umzeichnung hat, archäologische Dokumentationen, Detailfotos von mehreren Seiten, dann reicht das bei manchen Sachen. Ja, also das ist im Prinzip schon der Standard, dass man wirklich aus dem Nichts arbeiten muss, dass man einen Wachsblock hat, aus dem man dann ein Wachsmodell schnitzt, das dann im Wachsausschmelzverfahren gegossen werden kann.
Dazu muss man ja aber auch darf man nicht talentfrei sein.
Nein, ich denke, dass ich hier in Deutschland vielleicht eine Handvoll Leute findet, die auf dem Level arbeiten können. Ich habe halt den großen Vorteil, dass ich davon leben kann, dass ich das hauptberuflich machen kann und dass mein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist. Jemand, der jetzt als Hobby Bronzeguss betreibt, wird es sehr schwer haben, auf dem Level und auf dem Niveau arbeiten zu können.
Du hast gesagt, du machst Wachsausschmelzverfahren. Und ist das dann Formsand oder mit was arbeitest du dann weiter?
Also der Guss in Formsand ist eine ganz andere Hausnummer. Die ist also wesentlich simpler und einfacher, indem man die Sachen im Sand abdrückt und dann nachgießt. Das Wachsausschmelzverfahren ist so die Königsdisziplin des Gusses. Das wirklich eine super feine Oberfläche und auch detaillierte Güsse mit Hinterschneidungen ermöglicht. Also die Technik funktioniert einfach gesagt so, dass man ein Wachsmodell, also das Stück in Wachs vorliegen hat, das geschnitzt ist oder dass man beispielsweise in anderen Formen hergestellt hat. Dieses Wachsmodell wird in einer Gipsmasse eingegossen. In der Antike hat man dafür meistens Tonformen genommen. Und wenn man so eine Form dann in den Ofen stellt und warm macht, ist es so, dass die Mantelmasse, die Einbettmasse dann aushärtet und das Wachs rausschmilzt. Und im Prinzip kann man diesen Hohlraum dann mit Metall jeder Art ausgießen. Also ich verarbeite Messing, Bronze, Silber und alle Goldlegierungen. Insofern ist es eigentlich vollkommen egal, was man da reingießt. Die Form muss zerschlagen werden. Darum nennt man dieses Wachsausschmelzverfahren auch der Guss in der verlorenen Form. Also eine sehr, sehr aufwendige Sache, wo die Sachen nicht wirklich in Reihe gegossen werden können. Also Metallreihen, Form auf, Form zu, Metallreihen und so weiter. Sondern wirklich jedes Stück muss als Wachsmodell vorliegen. Ringe müssen in richtigen Größen als Wachsmodelle gemacht werden. Und für jedes Stück, was hier aus der Form springt, muss ein Wachsmodell vernichtet werden, sage ich mal.
Aber du hast das ja zwar in verlorener Form, aber die Vorlagen kannst du ja mehrfach produzieren, weil in deinem Sortiment hast du auch Figuren und alles Mögliche. Die sind ja nicht nur einmalig. Die muss ja, der nächste Kunde will ja dasselbe haben, in derselben Qualität.
Ja, beim ersten Stück ist das so, dass es wirklich erstmal modelliert werden muss, freihand. Ja, das wäre natürlich zu aufwendig, das für jedes Stück zu machen. Darum kann man in Silikonform die Wachsmodelle in Serie fertigen. Also es wird dann quasi rein injiziert, das Wachs wird in einen Kessel getan, dann unter Druck in die Form injiziert. Und dann kann man das Wachsmodell quasi dann direkt aus der Form nehmen. Wobei man sich nicht vorstellen muss, dass die Sachen da fertig raushüpfen, sondern es gibt da immer Fehlstellen, kleine Unebenheiten. Da muss also wirklich jedes Wachsmodell dann nochmal rumgedreht werden, nochmal überarbeitet werden, damit die Details schön scharf abgebildet werden können.
Und wie passiert dann das Finish? Was machst du dann noch? Was musst du noch machen, wenn dein Werk gegossen ist?
Ja, der zweite Fehler, den viele Leute machen, die stellen sich halt vor, die Sachen würden fertig aus der Form springen. Das ist ganz und gar nicht so, denn 50% der Arbeit ist im Grunde die Nacharbeit. Also man hat dann auf diesen Stücken meistens eine kleine Gusshaut drauf, die oxidiert ist. Die muss, wenn man eine schöne Oberfläche haben will, runtergeschliffen werden. Das passiert halt mit Schleifpapier, mit Schleifkörpern an Maschinen, notfalls mit einem Tremel, wenn man in die kleinen Eckchen muss. Und die Oberfläche wird dann entsprechend geklettet und gerade gemacht und dann wird das aufwendig poliert. Wenn es Fibeln sind oder Gürtel, dann werden noch Drähte angelötet, gewickelt, montiert und dann nochmal eine Endmontage. Teilweise ist es so, dass ich noch eine Patina aufbringe, damit die Konturen schön betont werden und das dann entsprechend am Ende dann poliert wird, damit die Sachen auch wirklich ansprechend aussehen.
Wie lange arbeitest du dann an einem Stück?
Das ist relativ schwer zu sagen, denn ich mache das immer so anfallenderweise. Also es gibt halt Tage, da werden die Wachsmodelle gemacht, es werden dann Tage, da werden die Formen gebaut, dann wird ein Tag gegossen, dann wird ein Tag geschliffen und poliert und das natürlich immer mit mehreren Sachen mit gleichzeitig. Ja, also das auf ein Stück runterzubrechen ist relativ schwierig. Das liegt so zwischen einer halben Stunde und mehreren Tagen, je nachdem wie aufwendig so ein Stück ist.
Was macht dir an dem ganzen Arbeitsprozess am meisten Spaß? Eher das Kreative, das Formen, das Entdecken von neuen Stücken oder das Handwerkliche?
Also es ist definitiv das Kreative. Also wenn so ein archäologisches Fundstück zum ersten Mal wiedergeboren wird und aus der Form springt, das ist immer ein sehr schönes Erlebnis. Also das ist wirklich das Highlight. Die Nacharbeit mit dem Schleifen und Polieren, das ist sehr schmutzig, sehr zeitaufwendig. Man verbrennt sich die Finger. Also es ist wirklich nicht schön. Das ist wirklich Arbeit. Aber der kreative Teil ist definitiv für mich das Highlight, keine Frage.
Wir haben uns ja gestern schon drüber unterhalten. Ich habe gesehen, in deiner Auslage hattest du einen Cluttering. Und zum Cluttering haben wir in unserem anderen Podcast Erlebnis Irland schon einmal eine Episode gebracht. Da geht es aber um den irischen Mythos. Du hast aber gesagt, diese Hände und dieses Ganze hat auch eine Entsprechung in der Antike bzw. in der römischen Antike.
Ja, in der römischen Zeit ist das so, dass Verträge mit einem Handschlag besiegelt wurden. Und zu diesen Verträgen gehören auch Eheverträge. Also es ist wirklich so, dass man auf Sarkophagen beispielsweise, wenn man ein Ehepaar sieht, diesen Handschlag als Symbol der Eheschließung erkennt. Und in römischer Zeit war es so, dass diese ineinander greifenden Hände auch ein Symbol war, was auf Siegelring und Ehering verwendet worden ist. Also es war wirklich so, dass die Römer so eine Art von Eheringe kannten, wo auch diese Handsymbolik eine sehr große Rolle gespielt hat. Es kann natürlich sein, dass sich das im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten ist und das wieder in der Renaissance oder in der Neuzeit aufgelebt worden ist in Form von diesen Kletterkringen. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Handsymbolik wirklich lange überlebt hat und dann auch die Traditionen von diesen Kletterkringen in der Antike liegen.
Dieser Vertragsschluss, den gab es ja jetzt nur bis vor kurzem, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, ob das auch so eine Traditionskette ist, die man in die Antike zurückverfolgen kann. Aber ich glaube auch schon, dass der Handschlag bei Händlern in allen Generationen zum Siegeln von Verträgen oder von Verkäufen gängig war. So. Also auf Veranstaltungen findet man uns im Jahr relativ wenig. Also das ist für uns sehr aufwendig, sowas vorzubereiten und auch zu besticken, auch weil die Aufträge zu Hause natürlich warten. Am besten ist es so, auf die Webseite zu gehen, www.replik-shop.de. Das ist mein Webshop, wo die ganzen Sachen angeboten und präsentiert werden, auch in 3 Sprachen. Man muss bei manchen Sachen ein bisschen Wartezeit mit einkalkulieren, wenn die Sachen angefertigt werden müssen. Also gerade aufwendigere Sachen oder Sachen aus Edelmetall habe ich natürlich nicht in der Schublade liegen, sondern die werden wirklich erst nach Bestellung angefertigt. Wenn es gängige Sachen sind, wie Anhänger oder sowas, da kann es auch schon sein, dass die Sachen innerhalb von 2 Tagen zu Hause auf dem Tisch liegen.
Gut, dann vielen Dank, Markus. Es war unglaublich spannend, mit dir über dein Handwerk zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Und an unsere Zuhörer, wenn ihr euch selbst ein Stück Geschichte nach Hause holen wollt, schaut unbedingt bei replik.de vorbei. Ihr findet dort eine faszinierende Auswahl an Artefakten aus verschiedenen Epochen mit viel Liebe zum Detail und handwerklicher Perfektion gefertigt. Folgt uns für mehr spannende Einblicke in die römische Geschichte und teilt diesen Podcast mit anderen Geschichtsbegeisterten. Ihr könnt uns natürlich gerne im Römischen Freilichtmuseum Hechingenstein besuchen. Und wenn ihr so richtig eintauchen wollt in die römische Geschichte, dann kommt einfach einmal bei einem unserer Events vorbei. Bis zur nächsten Folge von Salvete, römische Geschichte erleben. Bis bald, euer Chris.